Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Become Stronger Podcast. Mein Name ist Manuel Kiselak und ich freue mich wieder sehr, dass du dabei bist. Gut, die letzten Folgen hatten wir sehr ausführlich über Training gesprochen, wie du dein Training möglichst effizient gestaltest, wie du mental an schwere Lasten rangehst, um dich ja, gezielt abzureißen, damit das Wachstum auch erfolgen kann. Und aufs Abreißen muss natürlich auch Aufbau folgen, weil sonst ja, macht das nicht so viel Sinn. Und deswegen geht es heute um Erholung, um Schlaf und auch ums Stressmanagement. Ja. Das geht ja alles so ein bisschen einher. Und für diese Themen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, und zwar den Jan Gellert. Hey.
Ja, servus, moin. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Gut, Jan, ich würde sagen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stelle ich einfach mal so ein bisschen vor, wer du bist und was du so machst.
Ja, wie du schon gesagt hast, Jan Gellert, ich komme aus Gießen, Deutschland. Bin seit 5 oder mittlerweile 6 Jahren auch PT und Online-Coach und ja, habe mich so ein bisschen spezialisiert auf neben der Reha und Prehab eher so auf das hybride Training, also betreue auch eher so Anfänger bis Fortgeschrittene in dem Bereich, aber wie gesagt, dadurch durch die Zusammenarbeit mit meiner Frau, auch die Physiotherapeutin, haben wir uns ziemlich stark auf das Thema Rehab, Prehab spezialisiert und in dem Zusammenhang ist halt auch Regeneration, Schlaf, Stressmanagement natürlich ein Riesenfall und deswegen, glaube ich, kennen wir uns ganz gut aus.
Genau. Ursprünglich kommst du ja aus dem Calisthenics.
Ja, genau.
Heißt, ja, da ist das Thema sowieso sehr, sehr relevant, was Verletzungen auch angeht. Also zumindest, was ich so mitbekommen habe, die letzten 1-2 Jahre auch in der Zusammenarbeit mit Nick, ist das hier auf jeden Fall ein Riesenthema. Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Regeneration vom Training. Ja. Auf ein gutes Training muss natürlich immer auch eine entsprechende Regeneration folgen, weil sonst kann der Körper natürlich keine Muskeln aufbauen, Kraftsteigerung und so weiter funktioniert nicht. Was würdest du sagen, sind so die Kernpunkte von vernünftiger Regeneration nach dem Training?
Ja, also vielleicht kann man erstmal darauf eingehen, wie viel man überhaupt braucht. Und das ist so ein bisschen die Frage erstmal, wie du trainierst. Also welches Volumen fährst du gerade, welche Intensität fährst du gerade? Und dann ist es auch eine Frage, glaube ich, von so ein bisschen Try and Error. Also dein Trainingsziel oder dein Zyklusziel ist ja auch in irgendeiner Form Erschöpfung anzusammeln, damit du dann irgendwie im Deload wieder regenerieren kannst. Aber du solltest dich halt während des Zykluses, keine Ahnung, in Woche 1 solltest du dich nicht so abschießen, dass du danach schon den Deload bräuchtest, sondern du solltest halt Erschöpfung ansammeln, ja. Das heißt, im Zyklus musst du irgendwie schauen, dass du von Einheit zu Einheit nicht so stark beeinflusst wirst, dass die nächste Einheit halt für den Arsch ist. Und da musst du auch ja, vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Coach oder halt für dich selbst entscheiden, wie viel Regeneration du von Tag zu Tag brauchst, um halt im nächsten Tag noch Leistung bringen zu können und wie sich das halt auch wochenweise verhält. Also, dass die Erschöpfung klar ansteigt, aber wie gesagt, dass du halt dich in Woche 1 schon so abschießt, dass du danach schon die Pause brauchst. Und das, glaube ich, so ein bisschen Try and Error, wie ich eben schon gesagt habe, dass du es einfach mal versuchst, wie viel Volumen du eigentlich verträgst oder regenerieren kannst. Und das hängt halt auch sehr von deinem Alltag ab. Das heißt, wie viel Zeit hast du überhaupt zum Trainieren? Wie viel Zeit hast du, um zu schlafen? Wie viel Zeit hast du neben dem Training, um, keine Ahnung, vielleicht auch aktive Regeneration mit einzubringen? Das sind alles Faktoren, die man halt ja erheben muss und dann letztendlich auch probieren muss.
Ja. Also da haben wir schon sehr, sehr viele Punkte. Gute Frage war auch allgemein gestellt. Und da werden wir jetzt natürlich auch ein bisschen tiefer reingehen.
Ja.
Du hast schon angesprochen, Training oder Grad vom Fortschritt ist natürlich eine entscheidende Sache. Also es macht ganz klar einen Unterschied, ob ich jetzt Hobbysportler bin, ob ich vielleicht gerade erst seit 2 Monaten trainiere oder ob ich jetzt Wettkampf-Powerlifter bin und wöchentlich meine 200-plus-Beuge oder ob ich Calisthenics, ja, ist ja von den Belastungen auch sehr, sehr hoch. Wenn ich eine Full Planche mache, wenn ich einen Iron Cross mache und das ständig dann oder ständig darauf hin trainiere, sind natürlich Welten dazwischen. Ja.
Ja.
Und fangen wir mal mit dem Anfänger an. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, oder nicht nur ich, sondern das ist auch allgemein so ein bisschen belegt. Für Anfänger ist es eigentlich sehr, sehr schwer, die wirklich in sowas wie ein Übertraining reinzubringen, weil die tendenziell schon, ja, die hören, die beenden den Satz, weil sie denken, okay, die sind fertig, ja, aber eigentlich ist man da schon noch ein ordentliches Stück weit weg.
Ja, absolut.
Du arbeitest ja auch viel mit Anfängern. Wie siehst du diesen ganzen Punkt?
Ja, also bei Anfängern achte ich fast gar nicht darauf, ehrlich gesagt. Also ja. ich plane bei Anfängern keine Deloads. Ich plane nicht unbedingt eine Abfolge, wann die was an welchem Tag, in der Woche machen, sondern bei Anfängern achte ich eigentlich nur darauf, dass es für die praktisch umsetzbar ist. Also dass das Training irgendwie in ihren Alltag reinpasst. Und das ist auch die Maxime, die ich quasi immer rausgebe. Mach das Training, egal wann. Hauptsache, es passt dir in die Woche rein. Weil, wie du schon sagst, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du als Anfänger über deine eigentlichen Limits hinausgehst, weil du sie einfach noch nicht kennengelernt hast und dein Körper dir quasi schon so früh zu verstehen gibt, hey, mach mal langsam, ich kenne das nicht, dass du wirklich in einen Bereich kommst, der irgendwie kritisch werden würde. Deswegen als Anfänger, klar, du kannst nicht völlig drauf scheißen jetzt auf deine Regeneration, das ist nicht was ich sagen will, aber du musst halt umso genauer drauf schauen, je fortgeschrittener du bist. So würde ich das aussehen.
Ja, also du hast schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Ich betreue teilweise auch Leute, die eher noch am Anfang stehen. Ja, Online-Coaching kann auch bei Anfängern bis leicht fortgeschritten sehr, sehr gut funktionieren. Und das, was ich mit den Leuten immer als erstes mache, ist, dass ich mit den Gewohnheiten aufbaue. Ja, heißt, ich lege da weniger Wert drauf, dass wir jetzt ja, wissenschaftlich perfekt trainieren, dass wir da jetzt eine super ausgefeilte Periodisierung haben. Wenn du dir die Folge zur Trainingsplanung angehört hast, dann ja, weißt du eh schon, dass Periodisierung für einen Anfänger eigentlich fast völlig egal ist. Dementsprechend braucht er jetzt auch nicht ständig Deloads, wie du auch angesprochen hast. Ja. Klar, wenn er jetzt nach 3 Monaten irgendwann mal sagt, okay, er ist völlig fertig, dann ja, klar, das ist aber auch, da kommt natürlich auch die individuelle Betreuung ins Spiel, eh klar. Aber je fortgeschrittener ich werde, desto mehr muss ich dann natürlich drauf schauen. Ja? Und für einen Anfänger ist das Hauptziel, erstmal die nötigen Gewohnheiten zu etablieren. Also wenn ich gar nicht trainiere, dann ist die erste Aufgabe einfach es hinzubekommen, dass es für mich kompletter Standard wird. Ja, dass ich 2-3 Mal, wie oft auch immer, ich in der Woche trainiere. Wie effizient das Training jetzt ist, ja, das ist zweitrangig, weil wichtig ist, du musst was machen. Ja, du musst diese Änderung hinbekommen. Und das Ganze auch mit den anderen Bereichen. Ja, bevor ich dich da ins Kaloriendefizit jage, weil du ein Sixpack möchtest, schau erstmal, dass du entsprechende Essgewohnheiten hast. Ja, weil sonst wird das halt verdammt schwierig. Und es kann halt auch sein, dass man da ein paar Wochen auch braucht. Also Gewohnheiten gehen nicht in 2 Tagen, sondern das braucht erfahrungsgemäß schon so 4 bis 8 Wochen. Ist auch hier individuell sehr, sehr abhängig. Aber das ist halt für einen Anfänger auf jeden Fall die entscheidendere Komponente. Ja? Für einen Fortgeschrittenen sieht das Ganze natürlich anders aus. Auch hier gibt es... Hier muss ich natürlich vom Training deutlich effizienter arbeiten. Die Belastungen werden deutlich höher. Und irgendwann bin ich an einem Punkt angelangt, wo die Trainingsbelastung ja schon auch kritisch werden kann. Und ja, was würdest du sagen, ist so ausschlaggebend für einen weiter Fortgeschrittenen, damit der sich nicht komplett zerlegt innerhalb von ein paar Monaten?
Ja, also ich würde erstmal von reiner Trainingsplanungsseite her schauen, dass du halt in aufeinanderfolgenden Trainingseinheiten nicht unbedingt gleiche Strukturen immer weiter angreifst sozusagen, also dass die halt in der Trainingswoche Zeit haben zum Regenerieren und dann muss man halt auch schauen, welche Bindegewebsstrukturen da quasi beeinflusst werden oder beansprucht werden, sage ich mal so. Das ist insbesondere auch im Kali-Bereich, im Skill-Bereich der Fall. Das heißt, wenn du, wie du es eben schon gesagt hast, Full-Planche-Training oder Front-Lever-Training oder irgendwas ist sehr belastend für Sehnen zum Beispiel und Sehnen brauchen länger, als man denkt, zum Regenerieren. Also du kannst dich schon wieder systemisch einigermaßen frisch fühlen, aber die Sehne ist immer noch beansprucht und deswegen ist es insbesondere im Skill-Bereich im Kali auch häufig der Fall, dass halt Verletzungen in dem Bereich auftreten, also das Sehnenabrisse, Sehnenzerrungen, was auch immer, weil einfach diese Regenerationszeit für Bindegewebe unterschätzt wird. Also erster Punkt ist vielleicht, dass man schaut, dass die Trainingseinheiten so aufeinander abgestimmt sind, dass du Strukturen, die du jetzt in der ersten Einheit sehr belastest, nicht unbedingt in der zweiten Einheit gleich wieder drankommen, gleich wieder drauf gefeuert wird, sondern dass du halt da so ein bisschen die Abgrenzung findest.
Ja, also das mit den Strukturen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Wichtig ist halt hier immer auch so gut, wie das halt geht. Also bei mir zum Beispiel, ich mache Kraft-Dreikampf, ich bench zurzeit viermal pro Woche. Ja, also ich werde da natürlich jedes Mal die Strukturen sehr, sehr ähnlich belasten.
Ja.
Aber auch hier kann ich das Ganze auf eine Art strukturieren, dass es halt besser für den Körper machbar ist. Ein sehr, sehr entscheidender Punkt ist hier natürlich, bin ich auf einem Level, der mir überhaupt erlaubt, langfristig in so einem Leistungsbereich auch zu trainieren? Weil das muss ich mir auch erarbeiten. Wenn du mir vor 2 Jahren einen Trainingsplan gegeben hättest, wo ich 4-mal die Woche so drücke, wie ich das jetzt mache, auch mit dem Volumen, also wir sprechen hier von 20 Sätzen, Mainlift plus sehr, sehr nahe Assistenz dran, ich wäre dir nach 2-3 Wochen wäre ich zerlegt. Ja? Heute ist es kein Problem. Und der Grund ist, naja, ich habe halt auch über die letzten 1,5 Jahre viel Zeit investiert, dass ich das auch einfach abkann. Ja? Sprich, ist die Schulter stabil genug? Ja, das ist angesprochen. Ich habe hier sehr, sehr viele Strukturen, vor allem beim Schultergelenk, das halt ja fast ausschließlich Band gesichert ist, würde ich jetzt mal sagen, nur durch Band und Sinn. Da muss ich halt schauen, dass das Ganze passt. Ja, wie ist die Muskulatur rundherum? Rotormanschette, Schultergürtel allgemein. Ja, bin ich da jetzt wirklich auch gut genug aufgestellt? Natürlich Hüftgelenk genau dasselbe. Ja, bin ich überhaupt in der Lage, dass ich 2 oder 3-mal die Woche schwer beugen kann? Das muss ich mir erarbeiten. Und auch hier ist dieses Grundlagentraining, das klingt immer so ein bisschen blöd, ja, weil es wird ja auch viel Bullshit gemacht, aus meiner Sicht. Aber es ist halt schon auch wichtig, wenn ich mich spezialisieren will irgendwann. Und der nächste Punkt, das ist eher auch angesprochen, ich habe einfach verschiedene Strukturen, die unterschiedliche Belastungen oder unterschiedlich belastet werden und unterschiedliche Regenerationszeiten haben. Ja, gehen wir mal so ein bisschen auf die Strukturen rein. Was würdest du sagen, wo sind denn hier so, oder welche Strukturen würdest du sagen, gehen so als erstes ins Limit?
Boah, das ist schwer zu sagen. Und das hängt auch sicherlich ein bisschen von der Übung an sich ab. Aber ich würde sagen, dass wahrscheinlich am ehesten Sehnen und Bänder die verletzungsanfälligsten sind. Zumindest in den Sportarten, die ich bis jetzt so betreut habe und was ich bis jetzt so an Verletzungen sehe. Also es ist häufig Sehnen und Bänder, die als erstes sozusagen schlapp machen.
Ja, genau. Eine Komponente, die wir hier jetzt noch außer Acht gelassen haben, ist die Ermüdung vom zentralen Nervensystem. Das ist vor allem im Kraft-Dreikampf und natürlich auch im Calisthenics, weil eine 3 Sekunden Full Planche ist im Prinzip auch Maximalkraft. Das ist natürlich auch eine Ermüdung vom zentralen Nervensystem und das ist anders als wie wenn ich jetzt einen Muskelkater habe. Also ich muss ja auch wirklich ein bisschen darauf achten, was ist jetzt genau im Sack. Ja? Und wenn du und was da jetzt genau schlapp macht, hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie ich trainiere. Ja, trainiere ich jetzt auf Muskelaufbau, trainiere ich auf Maximalkraft, bin ich in der Wettkampfvorbereitung, weil da ist jetzt mitunter nicht so, wenn ich 3 Wochen vom Wettkampf bin, dann ist nicht, mitunter nicht nur die muskuläre Beanspruchung ein Problem, sondern natürlich auch vom zentralen Nervensystem. Also ich habe hier auch diese Ermüdung und die muss ich managen können.
Ja, ja, es ist, glaube ich, insbesondere auch für Anfänger ein schwerer Punkt, weil du eben schon gesagt hast, Ermüdung vom zentralen Nervensystem merkst du halt im Körper nicht, also der Muskel tut nicht weh oder sowas, aber Kraftentwicklung ist halt nur ein Teil, der im Muskel passiert. Also es ist nicht nur, wie groß dein Muskel ist, wie stark er anspannen kann, beziehungsweise schon, wie stark er anspannen kann, aber das kommt ja letztlich auch vom Gehirn aus. Das heißt, Kraftleistung entwickelt sich ja zu einem relativ großen Teil auch im Gehirn. Und wenn der Teil eben erschöpft ist, dann merkst du das nicht primär im Muskel, dass er jetzt wehtut oder verspannt ist oder irgendwas, aber du merkst halt, dass du diese Kraftleistung nicht mehr aufbringen kannst jetzt die nächste Zeit und das muss eben auch erholt werden. Und das kriege ich ganz häufig mit bei, wie du schon sagst, bei Skills ist das halt, keine Ahnung, so Planche-Training ist wie Achterbahnfahren, weißt du? Du fährst eine Minute runter und musst wieder eine halbe Stunde anstehen. Und so ist es beim Skill-Training auch. Weißt du, du machst einen 3-Sekunden-Hold und musst dann 3, 3,5 Minuten dafür Pause machen, um das zu regenerieren wieder. Und das akkumuliert sich halt auch und das musst du halt auch mit einbeziehen. Ich dachte eben nur, du willst auf strukturelle Sachen raus, die verletzen, aber klar, Nervensystem ist natürlich auch eine Sache.
Ja, also das war vielleicht von mir ein bisschen, das ist eine systematische.
Ja.
Genau. Ja, du hast schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Das erkennt man meistens oder mitunter nicht direkt. Ja, wenn ich einfach diese systematische Ermüdung auch habe. Klassiker ist auch bei mir immer Kreuzheben. Mhm. Weil da kann es sein, dass ich mich einen Tag nach dem Kreuzheben sehr gut fühle und 2 oder 3 Tage später bin ich dann auf einmal komplett im Sack.
Okay. Ja.
Und das kommt dann immer so ein bisschen zeitverzögert. Und wenn man weiß, dass es so kommt, ist es auch weniger ein Problem. Ja? Mhm. Wenn man das erste Mal hat, das ist schon sehr interessant. Also bei mir war das am Anfang so, ich glaube, wo ich das erste Mal die 200 hatte danach wirklich koordinativ Schwierigkeiten, Mittag zu essen.
Ja? Okay.
Und weil, ja, ich war das war völlig irre. Und nach dem Wettkampf fühlt man sich halt auch so ein bisschen, ja, also das ist schwer zu beschreiben. Das ist
jetzt man fühlt sich irgendwie so, als hätte man so einen Teil seiner Hirnleistung irgendwie verbraucht, der halt nicht mehr zur Verfügung steht. Man wird so ein bisschen dumm einfach.
Genau, man wird so ein bisschen dumm. Es ist wie ein bisschen nach dem, ja, früher nach dem Saufen, ja, wenn man sich dann auch nicht mehr auskennt. Und es ist wie wenn jemand so einen Stecker zieht.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Ja, also auf jeden Fall auch so ein Punkt, den du berücksichtigen musst, vor allem wenn du, wie gesagt, in hohen Intensitätsbereichen trainierst. Also wenn du klassisches Hypertrophietraining machst, dann wird natürlich auch eher die Muskulatur am meisten beansprucht. Wenn du jetzt aber höhere Intensitäten hast, ja, Singles, Triples oder auch solche Statics, solche Sachen, da ist vielleicht nicht der Muskel das limitierende Element, sondern einfach auch diese systematische Ermüdung.
Ja.
Okay, gut. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir so ein bisschen auf Methoden ein, um ja, wie wir diese Erholung regeln können. Und einen von den wichtigsten Punkten hast du eigentlich eh schon genannt, das ist die Trainingsplanung. Wie kann ich über Trainingsplanung Ermüdung bzw. Regeneration managen?
Ja, also in der Gefahr, mich zu wiederholen, aber wenn du die Möglichkeit hast, dass du halt unterschiedliche Strukturen an unterschiedlichen Tagen eben belastest, sodass die zuerst belasteten Strukturen halt Zeit zur Regeneration haben, dann vielleicht auch, wenn man die systemische Belastung oder systemische Erschöpfung mit einbeziehen will, dass du halt da auch ein bisschen alternierst und nicht nur krass komplexe Übungen hintereinander schaltest, die halt dein ZNS ermüden in dem Sinne, weil du halt einfach keine Kapazität mehr hast für die nächste Übung dann. Und dann musst du halt auch schauen, wie die einzelnen Trainingstage in der Woche verteilt sind und wie du dann letztendlich auch den Zyklus planst. Und auch da ist es wieder die Frage, wie fortgeschritten bist du, wie tief musst du da gehen, weil das sind halt, das sind wirklich i-Tüpfelchen, wo man dann noch eingreifen kann. Und vorher gibt's halt tausend andere Sachen, an denen du angreifen kannst und die du erstmal perfektionieren kannst, bevor du wirklich in starke Periodisierung eingreifst. Also das, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wollen alle immer und das ist total komplex und super geil, aber wirklich brauchen tun's nicht wirklich viele Leute. Also klar, wenn du irgendwie Wettkampfsportler bist, ja, aber für die meisten, auch ambitionierten Hobbysportler, kommt es sehr, sehr spät.
Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also Periodisierung wird dann wirklich entscheidend, wenn ich wirklich weiter fortgeschritten bin, wenn ich mir wirklich auch, ja, was Progressionsschemen angeht, wenn ich mir da einfach auch viel, viel mehr Gedanken drum machen muss, wie ich jetzt die nächsten 10 Kilo mehr auf die Hand bekomme.
Ja.
Ja. Andere Methoden von Regeneration, also ich bin schon der Meinung, dass Trainingsplanung entscheidend ist, hinsichtlich oder fast schon der wichtigste Punkt, weil wenn ich hier halt wirklich grob reinscheiß, auch bei einem eher leichten Fortgeschritten, das ist schon der Punkt, der dich tendenziell schon auch dann fertig macht. Ja.
Ja, na klar, normale Trainingsplanungsprinzipien sollte man bei jedem berücksichtigen, ja. Das setze ich mal voraus, aber ja, wie du schon sagst, wenn du da grob reinschreist, kannst du auch einen Anfänger zerstören.
Ja, und wir sprechen jetzt immer auch bitte immer davon, dass man als Anfänger vernünftig trainiert. Es wird immer den einen oder anderen geben, dass sich in der ersten Trainingseinheit 200 Kilo rauf hat. Gibt auch Leute, die bewegen das dann im ersten Training, ist eher die Ausnahme. Gut. Was für Methoden wendest du sonst noch an, damit deine Klienten sich möglichst gut erholen können?
Ja, also das klingt erschreckend unspektakulär, ehrlich gesagt. Schlaf ist ein Riesenthema, ja. Wo wir, glaube ich, noch ausführlicher drüber sprechen gleich. Deswegen nenne ich das nur mal. Nahrung ist ein Thema, dass du ausreichend Nährstoffe halt nachfüllst. Nicht nur auf Kalorienbasis, sondern halt auf Mikronährstoffbasis. Und dann kannst du noch so ein bisschen unterscheiden zwischen aktiver und passiver Regeneration. Also passiv wäre das, was ich gerade gesagt habe, mit Schlaf und Nahrung, was du halt sowieso machst. Und aktiv ist halt auch ein bisschen so ein i-Tüpfelchen, aber dass du halt zum Beispiel durch leichte Bewegung einfach Nährstofftransport durch Blutung im Körper förderst. Und das manchmal auch besser ist, als sich einfach jetzt irgendwo hinzulegen und gar nichts zu machen. Kommt aber sicherlich auch immer ein bisschen drauf an, wie deine Erschöpfung gerade aussieht.
Ja, was hältst du von solchen Massagepistolen und dem ganzen Zeug, dass das ein bisschen ja, in Mode ist?
Prinzipiell Abstand, aber ich sage immer, wenn es dir gut tut, dann mach's. Ja. Aber du kannst halt keine Wunder davon erwarten. Also es kommt immer darauf an, mit welchem Zweck man sowas macht. Also wenn mir jemand sagt, ich habe mir so eine Massagepistole gekauft, weil ich damit Verspannungen lösen will, dann sage ich, viel Erfolg dabei. Es wird wahrscheinlich kurzfristig einen Effekt haben, aber langfristig bringt sie halt nichts. Aber ganz ehrlich, wenn dir jemand sagt, ich lege mich jeden Abend auf die Black Roll und es tut mir super gut und ich schlafe danach super gut ein, warum nicht? Ja, also wenn es dir psychisch irgendwie gut tut, andere Sachen tun auch gut. Es kann auch sein, dass du dich in die Badewanne legst oder so. Das ist, glaube ich, eher ein psychischer Effekt und nicht so sehr, dass das Tool jetzt irgendwie geil ist oder so.
Ja, also du kannst dir nicht unbedingt dann ja, die Ermüdung wegrollen, irgendwie mit der Backroll oder sowas. Und ja, bevor wir da jetzt zu hart anfangen, irgendwie zu ranten oder sowas. Also ich finde, das ist schon gesagt, das sind halt wirklich Kleinigkeiten. Also ich kann mir da keine Wunder von erwarten. Und es ist halt wirklich so, es sind die Grundlagen. Ja, wenn ich einfach zu wenig esse, wenn die Ernährung komplett schlecht gestaltet ist, dann wird das schwierig. Ja, ich kann mich dann, ich kann dann noch so hart rum experimentieren mit irgendwelchen Trigger Paintballs und Massagepistolen und ja, ein ganzen Zeug, das es da halt gibt. Oder ich kümmere mich halt wirklich mal um die Grundlagen, schaue, dass die Trainingsplanung passt, schaue, dass die Ernährung auch auf einem ansprechenden Niveau ist. Klar, wenn du Leistungssportler bist, dann wirst du da nicht dran rumkommen. Ich habe sehr, sehr lange, eigentlich bis 2018, null auf die Ernährung geachtet. Ich bin trotzdem stärker geworden. Also für Maximalkraft ist sicher das Training entscheidender als die Ernährung. Aber, und das ist ein sehr, sehr großes Aber, es ist trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Natürlich einerseits aus gesundheitlicher Sicht, andererseits aber natürlich auch aus Leistungssicht. Ja, und der wesentliche Punkt, und da werden wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, ist natürlich der Schlaf. Ja. Also wenn du da wirklich diesen Punkt, ja, wenn du da nicht eine gewisse Qualität reinbekommst und auch Quantität, würde ich sagen, dann hast du halt verkackt.
Ja, tatsächlich so, ja.
Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Frage, wie viel Schlaf brauche ich denn? Was würdest du sagen?
Kommt drauf an. Tendenziell sage ich immer, du solltest so viel schlafen und so gut schlafen, dass du morgens in der Lage bist, ohne einen Wecker innerhalb von wenigen Minuten aufzustehen. Das heißt, wenn du morgens aufwachst, keine Ahnung, 3 Minuten brauchst, bis du den Wecker überhaupt hörst, wenn du einen hast, und dann 16 Mal die Snooze-Taste haust, bevor du dich einigermaßen aus dem Bett quälen kannst, um dann mit 3 Kaffee einigermaßen wach zu werden, dann ist wahrscheinlich irgendwas noch problematisch an deinem Schlaf. Das heißt, du solltest irgendwie in der Lage sein, morgens einigermaßen frisch aufzuwachen und wenn möglich sogar fast direkt aufstehen zu können. Das ist so die Frage. Jeder will irgendwie eine Stundenangabe hören, ich weiß. Ich sag mal so, je härter du trainierst, je härter du dich auslastest, je mehr Stress du hast, desto mehr Schlaf brauchst du. Das sollte auch irgendwie einigermaßen logisch sein. Irgendwas zwischen 7 und 8 Stunden aufwärts. Ja, also je härter du im Training unterwegs bist, also wenn du wirklich Leistungssportler mal anguckst, die schlafen auch 10 Stunden aufwärts. Ich glaube, dafür hat halt so der normale, also wenn man normal arbeiten geht und der Sport nicht der Beruf ist, hat man keine Zeit dafür üblicherweise. Aber ja, je mehr du dich auslastest, desto mehr Schlaf brauchst du. Aber auch da würde ich prinzipiell, wenn es jetzt nicht katastrophal niedrig ist, die Zahl oder die Anzahl der Stunden, die du schläfst, dann würde ich da auch erstmal auf Qualität achten, bevor du irgendwie versuchst, 10 Stunden Scheißschlaf zu haben, bevor du 7 Stunden richtigen Schlaf hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das von mir selber. In der Wettkampfvorbereitung, also wirklich die letzten paar Wochen vorher, ja, das letzte Mal, ich vor der Start 2019, ich habe 9,5 Stunden gepennt und bin kaum aus dem Bett rausgekommen. Mhm. Ja, weil halt wirklich der Körper da schon sehr, sehr hart am Limit gearbeitet hat und auch ja, andere Faktoren mit reingekommen sind, sprich Prüfungen, sprich Umzug damals, Anfang von der Selbstständigkeit. Also es ist natürlich nicht nur alleine auf das Training zu reduzieren, wie viel Schlaf ich tatsächlich brauche. Also es sind hier auch außerhalb vom Training sehr, sehr viele Faktoren, die da einfach mit reinspielen, wie groß die Belastung dann auch tatsächlich ist. Also wenn du einen sehr, sehr stressigen Job hast und einen sehr, sehr anstrengenden Job, dann wirst du mit 5 Stunden Schlaf wahrscheinlich nicht das allzu lange durchhalten. Ja. Ja. Genauso gut kenne ich das aber auch, dass ich früher teilweise wirklich auch 8-9 Stunden gepennt habe und trotzdem noch völlig fertig war morgen. Und heute habe ich zum Beispiel 7 Stunden gepennt, war trainieren und fühle mich topfit und Training war auch sehr, sehr gut. Ja, also es ist hier auch, es ist nicht nur die Dauer entscheidend, die ich jetzt halt im Bett lege und penne, sondern auch die Qualität. Ja. Was würdest du sagen, ist ein ausschlaggebend für einen qualitativ guten Schlaf?
Ja, also prinzipiell Also woran man guten Schlaf erkennt, für sich selbst, ist erstmal das Gefühl beim Aufwachen, was wir eben schon besprochen haben. Und vielleicht sollten wir eher darüber sprechen, wie man guten Schlaf quasi erreichen kann oder was es für Mittel gibt, um das halt positiv zu beeinflussen. Ich habe mir im Vorhinein mal ein paar Punkte dazu aufgeschrieben. Ich bin auf 18 gekommen. Ich weiß nicht, ob wir die alle durchsprechen können, aber vielleicht können wir wenigstens ein paar kurz anreißen. Das erste ist relativ banal und auch eher so eine mentale Sache. Aber das erste für mich Wichtige ist erstmal Schlaf zu wertschätzen. Also, dass man wirklich weiß, Schlaf ist notwendig und du kannst das nicht wirklich kompensieren. Es gibt keinen Ersatz für Schlaf. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber keine Ahnung, da kommen so Sprüche wie, schlafen kann ich, wenn ich tot bin oder sowas. Das ist halt problematisch. Und wenn du so eine Denkweise hast, dann solltest du das erstmal quasi fixen und dir selbst bewusst werden, du brauchst den Schlaf, Schlaf ist wichtig, Schlaf ermöglicht dir quasi in den anderen Bereichen deines Lebens halt besser zu performen. So. Weiterer Punkt, mehr Sonnenlicht am Tag. Das hat ein bisschen was mit zirkadianem Rhythmus zu tun. Das heißt, wir haben ja als Menschen so die Angewohnheit, am Tag wach zu sein und in der Nacht zu schlafen. Und wenn du jetzt den ganzen Tag kein Sonnenlicht abkriegst, was halt auch dem Körper signalisiert, insbesondere wenn du morgens Sonnenlicht abkriegst, okay, jetzt Stresshormone hoch, wach, ich muss jetzt aktiv sein, und führt dann quasi auch indirekt dazu, dass du abends dann eher die Gegenseite kommst, das heißt Melatonin geht hoch, Schlafhormon geht hoch, und dass du dann quasi runterkommst. Soll ich einfach durchgehen durch die Punkte?
ja, also ich sage da gerne auch so ein bisschen was dazu. Und dann gehen wir weiter.
Ja,
also der wesentliche Punkt, den ich da vielleicht noch mal kurz aufgreifen möchte, und zwar, man kann das einfach nicht kompensieren. Ja. Mhm. Also du kannst tatsächlich länger ohne Essen überleben, als du ohne Schlaf überleben kannst. Und dieses, ich schlafe, wenn ich tot bin, wenn du das wirklich wörtlich nimmst, wirst du ziemlich schnell mal tot sein.
Dann kannst du das lang genug probieren.
Es ist tatsächlich auch experimentell relativ gut belegt. Vielleicht nicht ethisch gut, ja, aber es ist tatsächlich belegt. Und ich kann das nicht kompensieren. Also ich kann nicht sagen, okay, ich trinke jetzt einfach doppelt so viel Kaffee und haue mir ein paar Tabletten rein. Ich kann das kurzfristig vielleicht mal machen. Also wenn du jetzt eine Woche hast oder zwei Wochen hast, wo irgendwie die Hölle los ist und du hast nur 4 Stunden Schlaf pro Nacht, das geht irgendwie noch. Ja, das kriegt man meistens schon irgendwie hin. Aber wenn du das jetzt über einen längeren Zeitraum hast, wenn du das über ein paar Monate hast oder vielleicht sogar Jahre, ja, das wird dich früher oder später fertig machen, und zwar nicht nur im Training. Also die Trainingslastung, das ist auch durch Studien sehr, sehr gut belegt, die geht halt radikal schnell runter, wenn man nicht gut pennt. Ja. Ich habe das durch die Umstellung, weil ich jetzt meistens in der Früh trainiere, das war für mich komplett neu, und das kommt dann halt auch manchmal vor, dass ich noch nicht ganz so ausgeschlafen bin. Das merkt man auf jeden Fall im Training. Also es sind Welten, ob ich jetzt 5 Stunden Schlaf habe im Training oder ob ich 7 Stunden schlafe. Und aus meiner Erfahrung wird das auch umso entscheidender, je stärker ich werde. Und auch wenn ich jetzt maximalkraftspezifisch trainiere, wenn ich komplexere Übungen trainiere. Ja, also Andreas Pürzel hat mal gesagt, wenn man ihn in der Nacht um 3 aufweckt, ihn auf eine Leg Extension sitzt und sagt, geht rauf, geht. Ja. Ja. Mit einer Kniebeuge ist eine ganz andere Sache. Also ja. Je nachdem, wie ich trainiere, kommt das natürlich alles mit rein. Also ich denke, das sollte auch klar sein. Ja, was spielt noch mit rein?
Ja, vielleicht so ein bisschen, um auf den Zeitpunkt oder auf den Zeitraum vor dem Schlafengehen einzugehen, ist sicherlich auch mittlerweile weit bekannt, aber halt Bildschirme und künstlich erzeugte Geräusche ein bisschen rauszustreichen oder zu meiden. Klar, man kann da mit Blaulichtfiltern arbeiten, aber es macht einen Unterschied, ob du jetzt
keine Ahnung, zum Beispiel beim Fernsehgucken einschläfst oder halt vor dem Fernsehgucken irgendwie noch einen Thriller guckst oder sowas. Oder ob du halt wirklich mal, keine Ahnung, eine Stunde Zeit hast vorher, ohne irgendwelche technischen Geräte, vielleicht noch einen kleinen Spaziergang sogar machst oder sowas. Oder dich einfach unterhältst oder liest oder sowas. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied, insbesondere auf den Einschlafprozess. Also du kannst es deutlich verbessern, indem du einfach technische Geräte so ein bisschen in den Zeitraum vor dem Schlafen rauslässt. Ich weiß, das ist für viele schwierig, weil ich glaube, für viele ist das auch so eine Art Ritual, abends noch ein bisschen Fernsehen zu gucken und dann ins Bett zu gehen. Das, ja, einerseits ist das gut, dass du ein Ritual hast, weil das bringt dich quasi in die Stimmung, wieder jetzt gleich pennen zu gehen. Aber auf der anderen Seite verschlechtert es das auch, wenn es halt mit irgendwie mit technischen Geräten zu tun hat. Also das ist sicherlich ein Punkt, den man bei den meisten ankreiden kann.
Ja, also ein wesentlicher Punkt, den ich für mich, ja, nicht für mich rausgefunden habe. Und das ist einfach, gehe nicht mit dem Handy ins Bett. Weil das schon gesagt, wenn man mit dem Fernseher auf der Couch einpennt, ja, ist vielleicht nicht ideal. Wenn du mit dem Handy im Bett liegst und das war sowas, da hatte ich, das hatte ich, das war eine Gewohnheit, das hatte ich wirklich sehr, sehr lange gemacht. Und man denkt dann, okay, ich schaue jetzt vielleicht noch ein, zwei Videos irgendwie an und 10 Minuten, um ein bisschen abzuschalten. Und 3 Stunden später wissen wir irgendwelche Verschwörungstheorien durch. Ich glaube, das kennt jeder und das ist natürlich ja, nicht gut. Das ist angesprochen, Blaulichtfilter und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Aber ich würde fast sagen, dass das mit dem Blaulicht nicht der Hauptgrund ist, warum man dann schlechter schläft.
Ja,
Sondern einfach, ja, vor allem,
sorry.
kein Problem. vor allem, wenn ich jetzt, oder was ich auch gemerkt habe, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wenn ich auch irgendwas lese, dass das mich so ein bisschen runterbringt. Also wenn ich jetzt, wo ich studiert habe und du lernst irgendwie den ganzen Tag und hast nur irgendwelche Zahlen und Formeln im Kopf. Wenn ich mich dann ins Bett legen würde und irgendwas über Physik reden würde, das wäre komplett kontraproduktiv, weil dann bin ich wieder in diesem Lernmodus drin. Ja, oder wenn ich jetzt als Trainer mir irgendwas über irgendwelche Studien zur Kniebeuge mir anschauen würde oder irgendwie, ja, oder auch ein Business-Thema, es wäre einfach nicht zielführend, weil dann bin ich sofort wieder in diesem Arbeitsmodus drin und dann bekomme ich wieder Ideen, wie könnte ich denn dieses wie könnte ich denn mein Social Media neu organisieren oder wie kann ich mein Training umstrukturieren, dass es noch besser wird, wie bekomme ich bei der Kniebeuge einen Hip-Shift raus und so weiter und so fort. Und dann bist du wieder in diesen Gedanken drin und kommst dann halt überhaupt nicht zur Ruhe. Ja. Also meine Empfehlung ist da wirklich einfach also das funktioniert zumindest für mich sehr, sehr gut. Ich lege mich einfach mit einem Buch ins Bett, wo so ein bisschen langweilig auch ist, ganz bewusst. Also dass ich jetzt nicht irgendwie den spannendsten Roman irgendwie hernehme, ja, weil dann bin ich auch wieder eher auf Adrenalin, sondern irgendwas, was mich so ein bisschen einschläfert. Und meistens, zumindest bei mir ist es so, nach 10, 15 Minuten penne ich dann eben mit dem Buch halb ein, ja, und dann bin ich da und fertig und dann bin ich sehr, sehr schnell eigentlich weg.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich meinen Leuten immer gebe, dass sie halt, wenn sie sich, also viele wollen ja mehr lesen, das ist ja so eine Sache. Was würdest du gerne machen? Ich würde gerne mehr lesen. Was soll man abends lesen? Und ich bin quasi, oder ich mache das selbst so, dass ich sowohl morgens als auch abends lese und morgens versuche ich immer eher was Sachliches zu lesen, also was wirklich Gedanken anregt und Arbeitsmodus herstellt, sozusagen, wie du gesagt hast. Und abends halt eher so in einem fiktiven Bereich zu sein, also der halt nichts mit meinem tatsächlichen Leben zu tun hat und vielleicht auch nicht so aufregend ist, dass ich halt jetzt immer weiterlesen muss und total aufgeregt werde, wie es jetzt weitergeht oder so, sondern ja, halt schon was, was dich irgendwie interessiert. Also so totlangweilig würde ich auch nicht machen, aber ja, generell was, was halt nicht so aufbrausend ist und eher fiktiv und nichts mit deinem Leben zu tun hat, sodass du da halt auch die Gedanken so ein bisschen zum Schweigen bringen kannst.
Ja, also ich finde, das sind eigentlich die wichtigsten Punkte, einfach, dass ich so ein bisschen, dass ich einfach abschalten kann. Ja, und wenn möglich auch am Abend jetzt nicht mehr so viel arbeite oder jetzt nicht mehr so intensiv drinstecke. Ich kenne das eigentlich auch. Du sicher auch, wenn man dann irgendwie bis um 10 irgendwie vor dem Laptop sitzt, weil man jetzt ja noch was fertig bringen muss. Und 10 Minuten später liegst du dann im Bett. Naja, das dauert dann halt auch immer ein bisschen, bis man runterkommt.
Ja.
Und hier ist dann halt auch wichtig, nicht in Panik geraten mit, Mann, ich muss jetzt unbedingt pennen, weil sonst ist...
Ja, das macht es auch nicht besser, ja.
Und ja.
Ja, ja, das zu dem Punkt ist vielleicht auch Zeitpunkt des Trainings vielleicht gar nicht so unwichtig, weil ich habe so ein paar Kandidaten dabei, die gewöhnen sich so an, um 9 Uhr abends anfangen zu trainieren. Und die kommen damit erschreckenderweise klar, aber für die allermeisten funktioniert es nicht, wenn du spät abends trainierst und danach direkt pennen gehst. Weil deine Systeme sind einfach so im Stressmodus, Angriffsmodus und du brauchst halt eine Zeit, um runterzufahren. Danach isst du vielleicht noch was und das verlängert die Zeit, bis du pennen kannst, nochmal. Das heißt auch Trainingszeitpunkte, wenn es irgendwie alltagsmäßig geht, ein bisschen früher zu legen, als du halt pennen gehst.
Ja.
Ja.
Ja, merke ich auch. Also bei mir ist es so, wenn ich das Training am Abend ist weniger das Problem, habe ich gemerkt, aber was du halt auch angesprochen hast, dieses, wenn ich dann noch essen gehe und dann noch irgendwas anderes mache, ja, das zieht sich halt einfach nur ewig in die Länge. Und wenn ich dann um 11 aus dem Gym rauskomme am Abend und ich esse dann noch, ja, weil ich noch Kalorien offen habe oder weil ich Hunger habe, das verschiebt sich dann halt alles noch weiter nach hinten.
Ja.
Ja. Noch irgendwas, was wir...
Wir hatten es eben schon so leicht angerissen. Koffeinkonsum ist auf jeden Fall ein Thema. Erstens, die Menge ist ein bisschen entscheidend. Kann ich gleich noch was zu sagen, aber auch der Zeitpunkt. Also, dass du versuchst halt, Koffein auch im Hinblick auf zirkadianen Rhythmus eher an den Anfang des Tages zu legen. Also da, wo du halt wirklich wach sein musst. Und Koffein wirkt halt länger, als du es spürst. Das heißt, du kannst eigentlich ab dem Koffeinkonsum ungefähr 6 Stunden rechnen, bis es tatsächlich einigermaßen abgebaut ist. Deswegen würde ich versuchen, Koffeinkonsum quasi eher auf den Vormittag zu legen und dann am Nachmittag eher abzubauen beziehungsweise dann wegzulassen. Also jetzt, wenn du abends trainieren gehst um 19 Uhr, sich davor noch einen Booster reinzuhauen, ist vielleicht nicht die klügste Idee. Auch wenn du es fürs Training brauchst, ah ja, vielleicht. Also auch das ist fraglich, aber für den Schlaf sicherlich nicht das Beste.
Ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Koffein zumindest auf längere Sicht, ja, kurzfristig bringt es auf jeden Fall was, auf längere Sicht ist es absolut, oder für mich zumindest hat es absolut kein Benefit. Und ich konsumiere eigentlich so gut wie gar keinen Koffein mehr. Und klar, wenn du das gewöhnt bist, dann bist du ein paar Tage im Sack, eh klar, weil das mehr oder weniger Entzugserscheinungen. Aber auf längere Sicht ist es jetzt nicht unbedingt ein Leistungsfaktor. Kurzfristig vielleicht, auch vom Training mal, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt wenn ich jedes Mal um 9 trainieren gehe und ich haue mir davor noch ein halbes Gramm Koffein rein, dann wird mich das langfristig wahrscheinlich eher schaden hinsichtlich Training, weil halt einfach der Schlaf drunter leiden wird. Und ja, ich sehe das auch genauso wie du, wenn dann eher vormittags, wenn man da ein bisschen braucht zum Reinkommen. Ich habe das früher auch gern gemacht, dass ich mir so ein Monster reingehauen habe, um über das Mittagstief drüber zu kommen. Mhm. Wobei man sich dann natürlich auch eher Gedanken machen kann, was kann ich denn tun, damit ich überhaupt kein Mittagstief mehr habe. Ja, ja, das ist wahrscheinlich der sinnvollere Ansatz auch hier. Ja. Also ich persönlich bin, was Koffein angeht, nicht so der Fan von, zumindest auf längere Sicht. Also vor dem Wettkampf oder während dem Wettkampf, ja, da klar, da haue ich mir meine Monster rein, ganz klar, aber ja, für den Alltag, warum? Also ist persönlich jetzt überbewertet.
Ja. Also Koffeinkonsum kannst du dir halt so ein bisschen vorstellen wie ein Kredit, das heißt, du leihst dir irgendwie Energie und musst die Energie dann irgendwann mal zurückzahlen und das vielleicht auch mit Zinsen. Und wenn du das halt immer weitermachst, dann kommt es quasi immer schneller zu diesem Leistungstief, was du ohne den Koffein quasi hättest. Und wenn man das dann pathologisch sieht, kommst du irgendwann in einen Zustand, der nennt sich Adrenal Fatigue, also dass du quasi deine Nebennieren überlastest. Und was du auch schon gesagt hast, du baust halt auch eine Toleranz gegenüber Koffein auf. Und wenn du einmal Koffein nimmst jetzt, kickt das wahrscheinlich. Und je öfter du das machst, desto mehr brauchst du, um diesen gleichen Kick zu haben. Und es gibt auch eine genetische Komponente da. Das heißt, manche sind sehr sensibel gegenüber Koffein. Manche bockt es überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, sowohl mit als auch ohne Koffein bin ich immer gleich wach oder so. Ich kann jetzt Koffein nicht so krass nutzen, es sei denn, ich nehme sehr viel, dass ich dann wirklich wacher werde. Und wie du schon sagst, für den Alltag, man sollte es einfach mal ausprobieren, 2 Wochen Koffein mal komplett zu streichen. Die ersten Tage, insbesondere wenn man Kaffeetrinker ist, können extrem hart sein, mit Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, bla bla bla. Aber ich glaube, dass auch vieles so eine mentale Sache ist. Ja. Ich brauche jetzt den Kaffee, um klarzukommen. Brauchst du nicht. Denn dein Körper kriegt das schon alleine hin. Du musst ihn nur mal lassen. Und da müssen, glaube ich, viele drüber hinwegkommen erstmal.
Ja, also den letzten Satz, also dass man den Körper auch mal machen lassen muss, das finde ich ist extrem wichtig und auch komplett unterbewertet. Der Körper ist ja nicht dumm. Ja. Da kriegt ein Herzschlag, die Atmung und auch alles andere von selber geregelt. Und wenn der dann halt auch mal müde ist, muss man dem auch das auch mal erlauben. Ja, also ich kann, es darf für mich mental oder es sollte für mich mental auch völlig in Ordnung sein, wenn ich halt mal müde bin. Ja, wenn ich eine stressige Woche habe und dann halt mal einen Samstag lang nicht aus dem Bett komme oder den Tag über so im Sack bin, es ist völlig normal. Es ist völlig normal. Und da jetzt, und das ist auch so die Gefahr, die ich halt sehe, wenn man sich jetzt immer Koffein oder sonst was reinwirft, man verliert diesen Bezug halt einfach auch und man erlaubt diesen Zustand der Müdigkeit halt auch nicht. Aber es ist halt was völlig Natürliches eigentlich.
Ja, absolut. Ja. Ja, die letzten Punkte, die ich habe, da kann man eigentlich relativ schnell drüber gehen. Einen Punkt kann man zusammenfassen, zur richtigen Zeit ins Bett gehen und zur richtigen Zeit aufstehen, was wahrscheinlich bei 90% der arbeitstätigen Leute nicht möglich ist, weil sie halt zur bestimmten Zeit an bestimmten Orten sein muss, die nicht unbedingt den Zeiten entsprechen, wann dein Körper halt Bock drauf hat. Fängt schon in der Schule an, geht dann im Berufsleben weiter, aber jeder hat tendenziell so seine Zeit, wo er müde wird, tendenziell seine Zeit, wo er aufsteht. Das kann sehr verschieden sein. Es gibt Leute, die stehen um 6 Uhr auf, sind frisch. Es gibt Leute, die schlafen bis 10 Uhr und sind dann einigermaßen frisch. Ja, also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, darauf Einfluss zu nehmen, auf die Zu-Bett-Geh-Zeit und auf die Aufstehzeit, dann sollte man sich halt mal freie Tage ranziehen. Also keine Ahnung, du hast jetzt 2 Wochen Urlaub und pennst dann ohne Wecker. Dann kriegst du ein Gefühl dafür, wann du ungefähr müde wirst und wann du ungefähr aufstehst. Und wenn du eine Möglichkeit hast, deinen Alltag irgendwie darauf anzupassen, dann ist das sicherlich was man sich mal anschauen könnte. Noch ein paar kleine Punkte vielleicht zum Abschluss. Orgasmus vorm Schlafengehen bringt sehr viel zum Einschlafen. Ob selbst hervorgerufen oder mit einem Partner ist fast egal. Alkohol vorm Schlafen ist, glaube ich, ein No-Brainer. Also bringt dich schneller in den Schlaf, aber macht den Schlaf halt an sich schlechter. Du kannst ein bisschen mit Supplementen ergänzen oder verbessern. Ausreichende Magnesiumversorgung ist was. Du kannst ein bisschen mit Adaptogenen arbeiten, also mit sowas wie Ashwagandha oder Rhodiola rosea, Rosenwurz heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Insbesondere wenn du halt zum Beispiel Schichtarbeiter bist, dann kannst du auch mit Melatonin arbeiten, also dass du halt wirklich versuchst, wieder in zirkadiane Rhythmen reinzukommen, wenn du halt einen Schichtwechsel hast sozusagen. Ja, und das ist, glaube ich, so das Wesentliche. Wir hatten schon über Massagen und sowas gesprochen. Wenn es dir vorm Schlafengehen gut tut, dich mal über eine Rolle zu legen, dann mach's. Auch das kann zur Entspannung beitragen und dich dann auch schneller einschlafen lassen.
Ja, perfekt. Ich glaube, das haben wir ausführlich besprochen. Ein Punkt vielleicht noch, das wir sicher besprechen, das ist alles sehr, sehr individuell. Also das, was für vor allem diese eher kleineren Sachen mit Supplemente, Massagen und so weiter, ja, vom Bad nehmen, was auch immer, das ist einfach eine sehr individuelle Sache. Was tut dir persönlich gut? Probier es aus. Ja, vielleicht kann bei mir ist zum Beispiel so, ich merke von Ashwagandha null, ja, gar nichts. Andere Leute, für die funktioniert das ja sehr gut und die schlafen dadurch viel besser. Also wenn du merkst, dass es funktioniert und nur Benefits für dich hat, dann probier es aus. Ja. Dasselbe mit Regeneration, wenn du dich durch, ja, wir hatten es eh schon besprochen, wenn es dir gut tut, dann machen und sonst ja, auf jeden Fall auch schauen, ob du da nicht irgendwas hast, wo halt das mit dem, was du aufhören sollst, ja, was dich halt eher so ein bisschen kaputt macht. Also ich finde, es ist meistens eher so ein, meistens ist es nicht das Problem, dass die Leute zu wenig machen, sondern einfach auch zu viel Bullshit. Und wenn du jetzt wirklich so eine Gewohnheit hast, die den Schlaf kaputt macht, ja, wenn du jeden Tag mit bis um 3 Uhr nachts irgendwelche Fernsehserien schaust oder am Handy rumhängst und dir Verschwörungstheorien durchliest, da kannst du Ashwagandha supplementieren, so viel du willst, es wird da halt auch nichts nützen.
Ja, absolut. Es ist ja im Training ganz genauso. Also die Leute wollen irgendwie immer mehr machen, immer mehr Übungen, immer mehr Assistenzübungen, aber erstmal die Sachen, die wirklich Grundlage sind, richtig machen und dann kannst du gucken, ob du noch was drauf lädst.
Ja, gut, dann kommen wir noch zum letzten Punkt für die heutige Folge und das ist Stressmanagement bzw. der Umgang mit Stress. Das ist so ein Thema, mit dem ich mich die letzten Monate sehr, sehr stark auch beschäftigt habe, weil ich halt gemerkt habe, dass mich manche Sachen stressen und das völlig grundlos. Ja? Also ich hatte dann, teilweise war es dann wirklich so, dass mich quasi Kleinigkeiten wie ihren Telefonanruf oder auch eine E-Mail schreiben, dass mich das mehr gestresst hat, als mich 3 Stunden lang unter eine Hantel zu stellen, um mich wegzuschießen. Und da ist dann halt die Frage, warum ist denn das so? Ja, was würdest du sagen? Warum gibt es Kleinigkeiten oder warum ist man manchmal durch Kleinigkeiten gestresst und durch offensichtlich viel schwerere Sachen? Warum lassen die einen kalt?
Ja, also ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage. Und wie du schon gesagt hast, also Stressoren in deinem Leben kannst du nur zu einem gewissen Grad wirklich vermeiden. Und wie du es schon gesagt hast, Sachen passieren halt, so ist das Leben. Und die Frage ist halt eher, wie reagierst du darauf oder wie siehst du bestimmte Sachen? Das heißt, du kannst die kleinste Kleinigkeit, keine Ahnung, du musst jetzt einen Müll runterbringen, das kann dich so abfacken, dass dich das wahnsinnig stresst. Aber ich glaube, da ist es halt insbesondere wichtig, sich mental an sich selbst zu arbeiten und dann zu differenzieren, was ist das jetzt gerade, was ich da machen muss oder sowas und was mache ich da draus? Also deine Interpretation der Sache ist halt das Eigentliche, was dich stresst. Das heißt, es ist nicht stressig, jemanden anzurufen. Es ist auch nicht stressig, eine E-Mail zu schreiben, aber für dich kann es stressig werden, je nachdem, was du da rein interpretierst. Also es kann ja auch noch mehr dahinter stecken, als jetzt eine bloße E-Mail schreiben, sondern es kann, keine Ahnung, irgendwelche Erwartungen, irgendwelche Ängste damit verbunden sein oder sowas. Deswegen ist es da insbesondere wichtig, für sich zu differenzieren, was passiert gerade und was mache ich da draus?
Ja. Es ist auch nicht jeder Stress gleich. Es gibt verschiedene Arten von Stress. Es gibt Stress, der einem eigentlich der gut für einen ist, weil Training ist zum Beispiel so eine Sache, das ist von Körperstress. Ja. Schweres Gewicht zu heben ist anstrengend und für den Körper auf jeden Fall auch ein Stressfaktor. Aber es ist etwas, was ja, dein Leben auf jeden Fall besser machen kann. Gleichzeitig gibt es natürlich auch andere Arten von Stress, die dich halt, wie du schon gesagt hast, die dich halt einfach komplett abfacken. Wenn du das zulässt, ja, also ich finde die Antwort von dir Ich stimme dazu 100% zu. Ja, also es ist sehr, sehr viel, es liegt sehr viel dran, was ich da rein interpretiere. Weil dieser Anruf, der für mich früher zum Beispiel stressig war, mittlerweile ist mir das völlig egal. Ja? Und es kann auch sein, dass es für eine andere Person absolut gar kein Stressfaktor ist. Ja. Umgekehrt ist es für mich fast schon entspannend, zu einem gewissen Grad ins Gym zu gehen. Ja, klar, wenn ich in der letzten Woche vom Zyklus bin, irgendwie, da ist es das nichts mehr mit entspannt, sondern das ist auch bei mir teilweise eine Quälerei. Mhm. Aber grundsätzlich ist für mich, also ich wäre garantiert unentspannter, wenn ich keinen Sport machen würde. Mhm. Ja, gleichzeitig kann Training für jemanden anderen aber ein riesen Stressfaktor sein. Also diese Interpretation, was mache ich daraus? Ja? Sehe ich Training als etwas, das mich stärker macht, was mich geil aussehen lässt, was mich auch im Beruf besser performen lässt? Oder sehe ich das einfach so als notwendiges Übel, was ich halt mache, weil wenn ich es nicht mache, bekomme ich irgendwie Herzkrankheiten oder was auch immer.
Ja. Ja. Ja, absolut. Das hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit deinen sonstigen Gewohnheiten zu tun. Also wenn du halt dran gewöhnt bist, schon immer zu trainieren, dann wird dich das höchstwahrscheinlich weniger stressen, als wenn du jetzt gerade mit Training anfängst. Und da muss man dem Ganzen, glaube ich, auch ein bisschen Zeit geben, um sich zu entwickeln.
Ja, also ein Stressfaktor, der in dem Zusammenhang ganz gut passt, ist ein Mangel an Strukturen. Ich war früher immer jemand, was so gedacht hat, ja, brauche ich nicht, ist viel geiler, wenn einfach alles irgendwie so auf dich zukommt. bis ich dann wirklich mal angefangen habe, mir auch klarere Richtlinien zu setzen, ja, und gemerkt habe, es ist eigentlich viel entspannter, ja, wenn nicht immer alles so zufällig ist und so auf einen zukommt, wenn da schon ein bisschen eine Planung dahinter steht. Wie viel das ist oder wie viel du davon brauchst, würde ich sagen, ist sehr, sehr individuell. Ich bin zum Beispiel jemand, der braucht, oder ich bin draufgekommen, dass wenn ich so ein gutes Mittelmaß habe aus Flexibilität und Struktur, das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Also ich hatte in der Uni einen Kollegen, der hatte so einen Blog bei sich und hat dann wirklich seinen Tag im 15-Minuten-Takt, ja, hatte da den durchgetan. Ja. Und da war die Produktivität in Person. Ja. Ja. Ich kriege allein vom Anschauen, wenn ich mir sowas anschaue, für mich, das ruft in mir schon eine Stressreaktion vor. Also ich komme sowas zum Beispiel eher schlecht klar. Also ich brauche ein bisschen eine gewisse Flexibilität. Ja. Aber auch Strukturen, wenn das ist, wie du gesagt hast, wenn die Gewohnheiten passen, dann ist es halt doch deutlich einfacher.
Ja. Ja, das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich den meisten mal empfehle. Wenn das wirklich ein Thema ist, fehlende Struktur im Leben so, dass man sich einfach mal seine Woche vornimmt und bei jedem wird die Woche immer ungefähr gleich ablaufen. Klar, du hast verschiedene Termine, bla bla bla, aber ungefähr machst du jede Woche eigentlich das Gleiche. Und dass du dir einfach mal vornimmst, okay, das ist meine Woche, das ist die Zeit, die ich zur Verfügung habe und das sind XYZ-Punkte, die ich irgendwie da drin unterbringen will. Und dass du dir dann wenigstens mal grob Gedanken machst, wo könnte das denn in die Woche reinpassen? Und dass du dann, wie du schon gesagt hast, jeder fühlt sich mit einem unterschiedlichen Grad an Detail irgendwie wohl oder an Planung wohl, dass du dann halt so tief reingehst, bis du sagst, okay, so könnte das für mich funktionieren und dass du dann einfach testest, wirst du denn dadurch irgendwie befreiter? Weil mir geht das häufig so. Ich bin sehr ähnlich zu dir. Das heißt, ich brauche ungefähr eine Struktur, was ich an dem Tag mache und wann auch ungefähr, aber jetzt nicht so um 9.15 Uhr bis 9.30 Uhr mache ich das und danach kommt das, bla bla bla. Das mag ich auch nicht. Aber dass du dir wenigstens mal so grob vornimmst, okay, das mache ich irgendwie immer donnerstags, das mache ich immer freitags. Und häufig ist es so, man meint immer, man klaut sich dadurch Freiheiten, aber du glaubst nicht, wie viel in deinem Kopf dadurch frei wird. Also du nimmst dir einfach Entscheidungskapazität weg und ja, du hast halt in deinem oder an deinem Tag nur eine gewisse Kapazität, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn die aufgebraucht ist, dann fühlst du dich erschöpft. Und wenn du dir das halt vorwegnimmst, weil du weißt, immer donnerstags vormittags mache ich zum Beispiel meine Feedbacks, dann ist das schon entschieden. Weißt du, du musst dich nicht mehr darum kümmern. Das ist halt da und schenkt dir dann quasi Freiheit für die übrige Zeit.
Ja, also das ist sehr, sehr Wichtiges angesprochen. Also gut, Freiheit ist, glaube ich, in der heutigen Zeit so das Nummer-1-Ziel Reichtum. Aber also das war früher auch so eine Interpretation, die ich von diesem Wert oder von dieser Wertevorstellung hatte, dass ich quasi keine Strukturen habe, keine Richtlinien, machen kann, was ich will. Und ich hatte das auch eine Zeit lang und mir ging es absolut beschissen. Also das hat mich komplett fertig gemacht, weil wenn ich zum Beispiel nicht so ein bisschen eine Struktur habe für einen Tag, ja, das heißt jetzt nicht, dass ich, wie gesagt, im Viertelstunden kompletten Tag durchgetaktet habe von 7.30 Uhr bis 21 Uhr oder was weiß ich, ja, sondern einfach, ja, Vormittag machen wir Feedbacks, Nachmittag schreiben wir Posts, abends machen wir Recherche für Trainingsplanung oder was auch immer. Einfach so ein bisschen eine grobe Struktur. Aber dann weiß ich am Morgen einfach schon so ein bisschen, was auf mich zukommt. Ja? Mhm. Aber es ist nicht so, dass mich das in ein anderes Gefängnis reinsteckt, ja, wenn ich jetzt gar keine Struktur habe, sondern so, ja, dann muss ich mir erstmal überlegen, was ich jetzt überhaupt mache. Und bei mir lief es dann meistens darauf raus, ja, dann bleibe ich halt erstmal liegen, weil es fühlt sich schön warm, schön bequem an. Und irgendwann merkst du dann, okay, du verschwendest eigentlich den ganzen Tag und bringst auch nichts mehr weiter. Ja. Weil das ist der nächste Punkt. Wenn ich gar keine Strukturen habe, dann habe ich halt auch keine Ergebnisse. Im Training ist im Leben genauso wie im Training. Wenn ich einfach sage, ja, ich gehe jetzt mal ins Gym und schaue, was ich heute so machen könnte. Als Anfänger geht es, später dann, aber es geht sehr, sehr schnell nicht mehr so. Mhm. Und wenn halt nichts mehr weitergeht, das ist auch ein Stressfaktor. Also so mangelnde Perspektive, mangelnde Ziele, mangelnde Fortschritte. Zumindest bei mir, das ist schon sehr, sehr unangenehm. Hm.
Ja, kann ich absolut unterschreiben.
Okay. Ja, was würdest du sagen, ist sonst noch so ein Faktor für Stress?
Also wie wir es eben schon gesagt haben, es gibt halt verschiedene Arten von Stress und eine Unterscheidung, die man halt wesentlich treffen kann, ist akut und chronischer Zustand. Und akuter Stress ist okay. Weißt du, kannst du nicht vermeiden. Der wird immer irgendwie auftreten, sei er jetzt irgendwie physisch gemacht durch Training oder vielleicht durch Nahrung oder zu wenig Schlaf oder was auch immer. Gibt aber auch deutliche chronische Stresszustände, wenn du halt irgendwas, was man in der Psychologie als Chronic Life Stress beschreibt, also keine Ahnung, Hypothekenzinsen, scheiß Beziehungen, scheiß Chef, deine Arbeit macht dir keinen Spaß oder sowas, das ist immer tendenziell schlecht für dich. Und da musst du halt hellhörig werden und gucken, welche Stressoren gibt's überhaupt in deinem Leben und welche davon sind natürlich und vielleicht auch gut für dich und welche kannst du kompensieren. Das heißt, für jeden Stress, den du hast, muss es auch einen Entspannungspart oder einen Regenerationspart geben. Und wenn sich das nicht mehr die Waage hält, dann wirst du irgendwann Probleme bekommen. Und da musst du halt schauen, welche Stressoren gibt es überhaupt, welche davon sind natürlich und vielleicht auch gut und welche sind, ja, menschengemacht, sage ich es jetzt einfach mal, und welche sind vielleicht auch zu einem Grad vermeidbar und auch zu welchem Preis sind die vermeidbar. Und da musst du halt schauen, dass du dir ungefähr eine Balance herstellst.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt solche Sachen, zum Beispiel diese klassisches Beispiel ist diese scheiß Montag-Mentalität. Ja. Mhm. Wenn ich das wirklich permanent habe, das würde mich komplett fertig machen. Also ich hatte das eine Zeit lang, wo das so war, wo ich halt mir jedes Mal dachte, boah, nicht schon wieder Montag. Das ist schon so eine Sache, wo man sich überlegen sollte, kann ich da nicht irgendwie in eine andere Richtung gehen. Ja. Es kann auch sein, dass das eine Zeit lang so ist, aber will ich das über Jahre hinweg in diesem Zustand haben? Oder habe ich nicht Möglichkeiten, wie ich die Situation halt ja, ändern kann? Und hier muss man sich halt ein bisschen Zeit geben. Klar, es kann sein, dass das nicht innerhalb von 3 Wochen passiert, aber ich sollte mir halt schon Gedanken machen, dass ich mich da in eine Richtung entwickle, die, auf die ich auch Bock habe. Ja? Und das ist, Zielsetzung ist ein Punkt. Das ist aus meiner Sicht auch ein massiver Stressfaktor, wenn du gar keine Ziele hast. Ja? Und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich kann, weil Ziele können mich entweder entspannen oder auch stressen. Ja? Was meine ich damit? Naja, wenn ich jetzt sage, ich muss bis zum 17.05.2022 10 Kilo abnehmen und ich schaffe dann aber nur 8,5 Kilo und ich mich dann komplett niedermache mit, ja, was bin ich für ein Arschloch, kann ich mal abnehmen und was mache ich überhaupt mit meinem Leben, ja, dann ist das eine ungesunde Beziehung zu seinen Zielen. Das ist ein zusätzlicher Stressfaktor. Ja. Andererseits, wenn ich halt einfach weiß, okay, ich will irgendwie im Beruf Erfolg haben und ich habe davon eine gewisse Perspektive. Ja, also ich weiß, ich will die Woche 40 bis 50 Stunden arbeiten, ich will 5.000 im Monat verdienen, ich will flexible Arbeitszeiten, dann werde ich das wahrscheinlich nicht innerhalb von 3 Wochen erreichen, aber ich kann mich da langfristig darauf hin entwickeln. Und wenn ich dann merke, okay, die Richtung stimmt, dann bin ich schon viel entspannter, weil dann weiß ich eigentlich, okay, Zeit läuft mehr oder weniger für mich. Ja, das ist auch ein wesentlicher Punkt hinsichtlich Gewohnheiten. Ich habe in der Folge über Gewohnheiten schon gesagt, wenn du die zielführenden Gewohnheiten etabliert hast, dann fängt einfach auch, dann wird Zeit zu deinem Freund. Ja? Wenn du stärker werden willst und du hast Krafttraining als Gewohnheit etabliert, naja, je länger das Ganze dauert oder je länger du die Gewohnheit beibehältst, umso ausgeprägter wird das Ganze natürlich auch.
Ja.
Und das Ganze läuft in beide Richtungen. Ja, wenn du eine nicht zielführende Gewohnheit hast und die dich einfach an den Punkt bringt, in dem du nicht sein willst, das erzeugt dann wieder diese Spannung. Ja. Und Stress ist ja meistens so eine Art von Spannung und das kann gut sein, ja, also gut im Sinne von, hey, ich weiß zwar nicht, wie das wird, aber ich mache einfach mal schauen, was passiert. Also ja, dieses Aufgeregtsein oder einfach dieses Erdrückende, wie du schon gesagt hast. Ja, wenn ich jetzt 200.000 Euro irgendwie Konsumschulden habe und die Bank kommt und verändert mein Haus, was weiß ich, ja, das ist eine ganz andere Sache wieder.
Ja, na, absolut. Das ist auch wieder die Frage, wie reagierst du drauf, beziehungsweise da hast du halt auch, also das ist auch so eine Frage, wenn man mal über sowas wie Meditation spricht, das ist ja auch eine Art des Stressmanagements, aber ich sage immer, einen scheiß Chef oder eine scheiß Beziehung kannst du nicht wegmeditieren. So, das bringt dir halt nichts. Weißt? Es gibt halt Probleme oder Herausforderungen, die musst du halt lösen, um sie aus deinem Leben quasi wegzuhaben. Und da kannst du so viel interpretieren, wie du willst. Manche Sachen sind halt einfach scheiße und die musst du halt einfach angehen, bevor du irgendwie versuchst, damit sowas wie Meditation entgegenzuwirken. Und da muss man halt so ein bisschen differenzieren, glaube ich.
Ja, sehe ich absolut genauso. Und da ist halt die Wichtigkeit auch von Zielen, dass du halt eben diese Richtung hast. Wie gesagt, Ziele sind in erster Linie da, um dir eine Richtung zu geben. Die sind jetzt nicht da, um deinen persönlichen Wert irgendwie zu definieren. Ja, dass du sagst, wenn ich das mache, dann ist es gut. Wenn ich es nicht mache, dann ist es schlecht. Sondern ich will oder ich brauche einfach eine Richtung. Ich brauche einfach eine Richtung. Genau. Und ja, das spielt eigentlich alles damit rein, und zwar Umfeld. Ja, also Thema Umfeld ist auf jeden Fall es kann ein Stressfaktor sein. Mhm. Ich würde sagen, es ist nicht der Hauptstressfaktor. Also ich glaube schon, dass die Art, wie du mit gewissen Sachen umgehst, schon die größere Rolle auch spielt. Aber Umfeld kommt sicher auch kommt danach auch sehr, sehr schnell. Also wenn ich wirklich in einem Umfeld bin, wenn ich einen Freundeskreis habe, wo man eigentlich nur Zeit verbringt, um nicht irgendwie alleine zu sein, oder wenn ich ein Arbeitsverhältnis habe, wo ich mir einfach wirklich jeden Tag denke, ich mache die Scheiße nur, weil ich halt gut verdiene. Ja, wie sinnvoll ist es.
Ja, es wird dich halt langfristig niemals irgendwie glücklich machen, auch wenn es irgendwie einen gewissen Zweck für dich erfüllt. Wenn es dir langfristig mehr Energie zieht, als es dir gibt, dann ist es, musst du halt was dran ändern. So sehe ich das. Also viele sehen, glaube ich, Umfeld immer so ein bisschen als unveränderbar an. Aber ganz ehrlich, bis auf deine Familie kannst du dir alles aussuchen. Du kannst deinen Job aussuchen, du kannst deine Freunde aussuchen. Klar ist das schwer, auch freundschaftliche Beziehungen oder sowas oder auch einen Job zu beenden, der dir keinen Bock macht, weil das erfüllt halt offensichtlich irgendwas für dich. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den du Einfluss hast, wenn du willst.
Ja, genau, wenn du willst. Und das ist der entscheidende Punkt auch hier, weil das Umfeld, das wird sich höchstwahrscheinlich ändern, wenn du andere Ziele auch hast. Also wo ich aufgehört habe, mich jedes Wochenende abzuschießen, das sind halt gewisse Leute aus meinem Leben nach und nach verschwunden. Und irgendwann habe ich danach gemerkt, naja, wenn das der einzige Grund ist, warum man Zeit verbringt, ist vielleicht ganz gut, wenn man das Ganze beendet für alle Seiten. Ja, und darauf hast du Einfluss. Dazu nochmal, soll vielleicht auch mal gesagt sein, Umfeld allein bringt dir nichts. Ja, also ich habe, wo ich nach Wien gezogen bin, habe ich auch am Anfang so geglaubt, ja, ich muss einfach diesen Schritt hier machen und dann wird allein, dadurch allein schon alles gut. Ja, kompletter Bullshit. Ja, also ja. Das ist, du nimmst dich selber halt doch auch mit ins neue Umfeld und das ist der Punkt, an dem du auch arbeiten musst.
Das ist ja tendenziell so, wenn du irgendwie versuchst, was im Außen zu verändern, um was im Inneren zu verändern, das wird halt meistens nicht funktionieren. Das sieht man auch an Auswanderern oder so. Da wird dann alles besser. Das ist dann vielleicht für eine Woche so und dann merkst du trotzdem, dass deine Persönlichkeit halt noch die gleiche ist.
Ja, also du kannst diesem Problem halt einfach nicht aus dem Weg gehen. Es gibt gewisse Sachen, die werden dich so lange abfacken, bis du dich drum kümmerst. Ja. Es gibt Leute, die schieben das halt ewig weit weg. Ja. Und aus meiner Erfahrung ist es so, es wird halt immer unangenehmer und immer ekliger. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du seit 3 Monaten eine Steuererklärung rumprokrastinierst, ist es vielleicht eine Woche lang okay. Nach einem Monat denkst du dir dann schon, okay, boah, ich muss das jetzt irgendwann mal machen. Und irgendwann tut es dann so weh, dass man halt den Schritt geht. Ja?
Ja.
Und hier ist halt auch so ein bisschen die Kunst zu lernen, dass man es halt nicht so weit kommen lässt, dass man dann halt komplett im Sack ist. Wie gesagt, ich habe das früher, jetzt nicht unbedingt bei einer Steuererklärung, aber in anderen Bereichen war das auch etwas, wo ich sehr, sehr viel an mir auch arbeiten musste. Und das ist nicht angenehm. Ja? Mhm. Es wird teilweise auch wehtun, wenn man sich halt, wenn man da ordentlich reflektieren muss und auch auf gewisse Sachen eingeht, die man vielleicht verdrängt hat. Aber es ist halt langfristig der einzige Weg, aus meiner Sicht zumindest.
Ja, absolut.
Gut, zum Abschluss würde ich vielleicht noch so ein bisschen drauf eingehen, das schon angesprochen. Ich werde Stress nie völlig vermeiden können. Ja? Und es ist einfach ein Teil vom Leben und den werden wir nicht los. Gibst du deinen Leuten mit, um besser mit Stress und auch mit Druck umgehen zu können?
Ja, da ist es erstmal sehr die Frage, welchen Stress gibt es überhaupt? Und ich bringe da oft eine Metapher ich nenne das immer Stresssack. Und in diesen Stresssack kommt quasi alles rein, was in deinem Leben passiert. Das heißt, da kommt dein ganzer Arbeitsstress rein, da kommt dein Training rein, da kommt deine Ernährung rein, da kommt dein Schlaf rein. Und dieser Sack hat nur eine gewisse Fassungskapazität. Und wenn du den immer weiter belädst, wird er irgendwann reißen, was dann quasi dann, keine Ahnung, zu einer Verletzung führt, zu einem, keine Ahnung, einem schlechten mentalen Zustand führt und sowas. Und da erstmal zu identifizieren, was schmeiße ich denn alles in meinen Sack rein und was davon kann ich vielleicht vermeiden durch irgendwelche Strategien, die ich halt oder durch irgendwelche Gewohnheiten, die ich verändern kann? Und welche Stressoren bin ich denn bereit zu ertragen? Also, keine Ahnung, es kann ja durchaus sein, dass du dich von deiner Arbeit irgendwie gestresst fühlst oder unter Druck fühlst jetzt. Aber wenn das quasi mit einem tieferen Sinn verbunden ist, dann wirst du auch in der Lage sein, diesen Stress zu tolerieren. Und da halt einfach zu differenzieren, welche Stressoren bin ich denn bereit zu ertragen, weil dahinter ein größeres Ziel steckt. Und wenn ich das erreicht habe, wird sich das der eigentliche Stressor irgendwie verändern. Bei vielen ist das nicht der Fall, da ist die Arbeit einfach immer stressig. Und dann muss man halt gucken, aber wenn es eine temporäre Situation ist, keine Ahnung, eine stressige Phase, die jetzt 4 Wochen anhält, dann hältst du es durch. Aber wenn du die Aussicht hast, dass irgendwie ein Stressor dein Leben lang so bleiben wird, dann musst du halt tätig werden. Und da erstmal gucken, welche Stressoren gibt's, welche bin ich bereit zu ertragen und welche kann ich rausstreichen. Das ist so, glaube ich, der erste Punkt, mit dem man ganz gut einsteigen kann.
Ja, das ist wesentlich, dass ich mir halt einfach auch unnötige Stressoren, ja, also es gibt halt sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die, wenn ich mich drauf einlasse, dann wird mich das halt auch abfacken, ja, also irgendwelche Sachen, die in den Nachrichten kommen, wenn ich im Auto sitze und der Typ vor mir fährt mich direkt los oder wenn mich jemand mal schief anschaut, ja, also es sind alles Möglichkeiten, wo ich jetzt theoretisch einen riesen Aufstand machen könnte und ist aber völlig sinnlos. Heißt, ich habe einfach auch für mich gemerkt, dass mir gewisse Dinge halt, also das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es wird mir halt scheißegal. Ja, also es gibt da dieses Buch, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, und einer der wichtigsten Grundsätze ist, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Fix, die du halt auch geben kannst. Ja. Ja. Und wenn ich dir jetzt auf die, das heißt jetzt nicht, dass ich komplett gleichgültig werde, ja, überhaupt nicht, sondern ich muss mich halt dafür entscheiden, ja, wofür ich jetzt einen Fick halt gebe. Und wenn das jetzt irgendein Bullshit ist und dann für die wesentlichen Sachen keine Kapazitäten mehr da sind, dann wird mich das langfristig auch ausbrennen lassen. Ich habe da von meinem Coach einen sehr, sehr schönen Satz und das hat für mich eigentlich sehr viel verändert. Und zwar, es ist nicht die Tätigkeit an sich, die dich ausbrennen lässt, sondern die Energie dahinter. Ja? Mhm. Das ist wieder dieses Beispiel von vorher. Wenn Training für mich etwas ist, das ich als entspannend wahrnehme, als etwas, das mich stärker macht, als etwas, das mein Leben geiler macht, dann werde ich meine Freude dran haben. Wenn ich es aber als etwas sehe, wo einfach nur eklig ist und widerlich und ich muss das machen, wenn sowas ist, wie ja, ich muss das halt machen oder ich sollte das machen, dann ist das oft ein Zeichen, dass man das ein bisschen genauer nachschauen sollte, ob das wirklich was Gutes ist. Ja, wenn du von dir überzeugt bist, dass du Kraft-Dreikampf machen musst, du aber Kniebeugen abgrundtief hast und jedes Mal denkst, boah, nicht schon wieder Kniebeugen, nicht schon wieder heben, ja, dann ist es halt scheiße. Heißt nicht, dass alles daran immer super toll ist. Ja, wie gesagt, ich habe keine Passion für Steuererklärung. Ich habe ich finde vielleicht auch nicht den vierten Satz Split Squats oder Lunges oder was auch immer super geil. Die Post Squats gestern waren auch nicht unbedingt spaßig, ja, aber im Großen und Ganzen finde ich das halt richtig geil. Ich finde Training im Großen und Ganzen richtig geil und ich finde Leuten zu helfen, stärker zu werden und ein Business aufzubauen, auch sehr, sehr geil. Heißt, ich arrangiere mich halt mit solchen Kleinigkeiten und da finde ich, ist es entscheidend, dass man einfach nicht, ja, dass man halt diese Interpretation dementsprechend auch wählt.
Ja, das ist halt eine Riesenfrage, ob du einen Sinn dahinter siehst. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Riesenfrage von Stressmanagement, auch ob du in dem, was du tust, einen Sinn siehst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird dich tendenziell alles stressen.
Ja, also kann ich nur so bestätigen. Ich habe zwischen Bundeswehr und Studium, so 7 Monate war das, glaube ich, so einen Job gemacht. Es war überhaupt nicht anstrengend, aber für mich irgendwie komplett sinnbefreit. Und es war halt, ja, extrem stressend für mich. Wie gesagt, ich bin jeden Tag aufgestanden und habe mir gedacht, boah, wann ist endlich 16.15 Uhr? Ja? Ja. Und wenn das halt dein Leben ist, irgendwann, oder halt dauerhaft dein Leben ist, würde ich schon sehr, sehr stark drüber nachdenken, ob ich halt eben nicht, ja, gewisse Entscheidungen treffen kann, damit ich da zumindest langfristig rauskomme.
Ja, ja, absolut.
Ja. Ja, was gibt es noch, um resistenter gegen Stress zu werden? Also eine Sache, die ich da sehr, sehr wichtig finde, ist eben auch Training. Also ich kann Stressresistenz zu einem gewissen Grad trainieren. Ich weiß zum Beispiel einfach, okay, ich habe die Sicherheit, ich kann 200 Kilo beugen. Heißt, wenn ich jetzt irgendwo in eine neue Situation reinkomme, und neue Situationen sind halt auch oft erstmal Stress, ich weiß halt, das wird mich nicht so schnell umhauen, weil ich habe es dahin bekommen, ja, dass ich mich darunter stellen kann unter diese Last. Warum soll es auch nicht anderswo klappen? Und das Gleiche vielleicht geht vielleicht auch umgekehrt. Ja? Also wenn du eine Familie hast und du kriegst das geregelt, warum solltest du es dann nicht auch hinbekommen, dass du 2 bis 3 Mal die Woche ins Gym gehst? Ja? Oder auch mit der Arbeit, wenn du irgendwelche Manager von 300 Leuten bist und du kriegst das easy hin, warum soll es für dich nicht machbar sein, auch, ja, auch für jeden Tag KFC und Co. in dich reinzuschaufeln?
Ja, klar, das ist ja auch zu einem gewissen Grad übertragbar. Und du hast ja auch tatsächlich eine physiologische Stressresistenz, die du aufbauen kannst. Das heißt, wenn du halt gewisse Stressarten gemeistert hast, dann werden ja auch deine Systeme an sich resistenter. Und deswegen ist Training ja auch so ein Riesenfaktor. Es macht dich für den Alltag auch resistenter für psychischen Stress. Auch wenn es eine andere Art ist, aber die Systeme, die im Körper angehen, HPA-Achse und sowas, sind ja dieselben. Und wenn du halt Stressoren schon mal bewältigt hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich andere Stressoren, auch wenn sie vielleicht von der Art her ein bisschen verschieden sind, dann nicht mehr so aus der Bahn werfen, wie sie es vorher getan hätten.
Ja, sehr, sehr geil. Gut, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, um ja, Schluss zu machen für diese Folge. Hast du abschließend noch irgendwas zu sagen zu dem, was wir heute besprochen hatten?
Schwierige Frage. Also ich glaube, was wir jetzt in den letzten Punkten so besprochen haben, kristallisiert sich relativ klar raus, was du so brauchst, um in den Punkten halt erfolgreich zu sein. Das erste ist die Sinnfrage, das heißt, siehst du einen Sinn hinter der Sache, die du so machst? Das kannst du auf alle Bereiche übertragen, im Training, im Job, keine Ahnung, irgendwo. Das zweite ist, dass du dir einigermaßen eine Struktur setzt. Das ist sowohl für Regeneration, also für Stressmanagement, als auch für Regeneration wichtig. Ja, und dann das dritte ist, wie du Sachen interpretierst. Also das sind, glaube ich, die wesentlichen 3 Punkte, die du dir aus der Folge irgendwie mitnehmen solltest. Sinn, Struktur und wie deine Interpretationen ausfallen.
Ja, sehr, sehr geil. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wenn dich jemand kontaktieren möchte, wo kann man dich am besten erreichen?
Ja, am leichtesten über Instagram, jan.gellert, ist relativ easy zu finden.
Okay, perfekt. Gut, dann freue ich mich oder bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da warst heute, und auch danke an dich, dass du dir diese Folge angehört hast, und ich freue mich schon, dich ja auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Ciao.
Ciao.